Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, in Südtirol und selbstverständlich auch in allen anderen Ländern und Regionen, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt wieder zurück im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 4. Oktober 2025. Ich habe es in der Schweizer Sendung eben gesagt, ganz dünne Nachrichtenlage heute Morgen. Die Schweiz, eine Insel der Verschonten und der Glückseligen. Die Stürme der Welt peitschen zwar auch an unsere Ufer und wir werden auch durchgeschüttelt, aber zum Glück in etwas abgedämpfter Dosierung. Der Wahnsinn der Welt vibriert auch, lässt auch die Schweiz erzittern und in die unliebsamsten Gefilde abdriften. Aber ich glaube, man darf das sagen, wir sind relativ gesehen diesen Verwirrungen und Verwicklungen weniger ausgesetzt. Warum? Weil bei uns eben die Politik dieser zur Daueraufregung neigende Resonanzkasten nicht allein seligmachend ist. Bei uns spielen die Bürger, sollten die Bürger die Hauptrolle spielen. Unsere Politiker versuchen natürlich auch immer wieder das lästige Joch dieser direkten Demokratie abzuschütteln, damit wir deutsche Zustände haben, wo die Politiker eben mehr entscheiden können. Und Sie sehen ja, wie das herauskommt. Wenn man die Politiker machen lässt, ja, dann bekommt man eben das, was sie heute haben. Wobei, man kann dann auch nicht so einfach sich aus der Verantwortung stehlen. Ich betone immer wieder, Faust im Sack machen und auf die Unfähigen, auf die Flaschen da oben in der Politik zeigen, das greift zu kurz. Demokratie heisst, dass man auch in den Spiegel schaut. Und am Ende des Tages dürfen wir uns dem Zynismus nicht hingeben, als sei alles schicksalshaft verfügt und ohne jegliche Korrekturmöglichkeit. Ich höre das manchmal, das gibt's. Das, ja, eben, es bringt ja sowieso nichts. Nein, das ist falsch. Demokratie heisst Verantwortung beim Bürger. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie zu wenig zu sagen haben, ja, dann müssen Sie notfalls sogar selber eine Partei gründen. Das kommt ja selbst in Deutschland vor, dass es da Parteineugründungen gibt, sogar sehr erfolgreiche, solche, die so erfolgreich sind, dass man ihnen nur noch mit Verboten zu Leibe rückt und sie so natürlich, oder Verbotsversuchen, und sie so natürlich noch viel, viel interessanter macht. Das ist Die Situation, wie sie sich einem aus der Schweiz darbietet. Die Schweiz, ich habe es gesagt, nichts ist los. Wir sind eine Insel der Verschonten, der Glückseligen. Das muss man mit einer gewissen Zurückhaltung sagen, weil das natürlich automatisch auch den Neid anstachelt, das Ressentiment. Ich habe schon von vielen Politikern und auch Publizisten in Deutschland gehört, ja, ihr Schweizer, ihr habt euch da versteckt, ihr habt da in der Alpenfestung Reichtümer gehortet, ihr habt die Diktatoren- und Verbrechergelder der ganzen Welt eingesammelt, das ist euer unverdienter Reichtum. Und diese Einschätzungen weise ich und wische ich mit einem Schwertstreich beiseite und sage, alles dummes Zeug, die Schweiz ist von Natur aus ein mausarmes Land. Wir haben weder die Rohstoffe, die Bodenschätze, noch die Armeen gehabt, um die Welt zu erobern oder die Welt zu beglücken, je nach Sichtweise. Wir waren klein, wir mussten uns durch Leistung, durch harte Arbeit hochkämpfen und unsere Vorfahren, vielen herzlichen Dank, haben eine Staatsform entwickelt, die sich im komparativen Vergleich als besser herausgestellt hat als diese monarchische Despotenherrschaft, die über Jahrhunderte hinweg in Europa tobte. Und wenn wir die letzten 200 Jahre einmal im Quervergleich anschauen, die letzten 150 Jahre, welches Land hat weniger Stress gehabt und weniger Stress produziert? Die Schweiz oder andere Staaten? Wie sieht eigentlich die Geschichte Italiens der letzten 150 Jahre aus? Frankreichs, Deutschlands, da wollen wir gar nicht davon reden. Also da ist doch die Schweiz ein Ausbund an Langeweile und ja, eben auch politischer Klugheit des Kleinstaats, Neutralität, Demokratie, pflege den eigenen Garten und versuche möglichst attraktiv zu sein, damit die Leute, die hier sind, ein Auskommen finden, ihren Lebensunterhalt bestreiten können, die Lebenslasten selber tragen können. Nicht, dass der Staat da mit seinem Katzengold und seinen falschen Versprechungen kommt und sagt, ich nehme dir die Lebenslasten ab, wie im Kommunismus, wie im Sozialismus oder wie heute in Deutschland, wo der Staat einfach ein unerträgliches Übermaß, eine Dimension angenommen hat, die sich selbst Deutschland kaum mehr leisten zu können scheint. Das ist zwar immer noch in Deutschland, ist immer noch ein bisschen mehr möglich an, sagen wir mal, Leidensfähigkeit und auch masochistischer Selbstkasteiung, aber wir beobachten mit Sorge, dass es eben auch da irgendwann mal einen Bruchpunkt geben könnte. Nein, die Schweiz muss anerkannt werden für ihre Leistung als Kleinstaat. Sind wir Heilige? Haben wir uns als Weltschiedsrichter und Moralvortänzer inszeniert oder geriert? Nein, natürlich nicht. Und wir haben selbstverständlich im Rückblick manchmal auch Gelder entgegengenommen von Leuten, die dann in Ungnade gefallen sind. Ja, aber man muss das immer im jeweiligen Zeitkontext verstehen. Und wenn ein Land, wenn Leute ihr Geld in die Schweiz bringen, weil sie Angst haben, dass sie zu Hause ausgenommen oder enteignet werden, dann ist das nicht ein Verbrechen der Schweiz, sondern ist das zunächst einmal das Problem dieser Länder, das eben auch Reichtümer produziert, die dann eben von den Eigentümern als unsicher empfunden werden, wenn sie sie zu Hause lassen. Also bitte diese reaktionären, neiderfüllten Verunglimpfungen der Schweiz, die darf man keineswegs ernst nehmen. Die müssen aufs Entschiedenste schon im Ansatz zurückgewiesen und bekämpft werden. Hinweis in eigener Sache. Wir starten unsere große Deutschland-Tournee und laden Sie herzlich ein, dabei zu sein. Gemeinsam mit Ihnen diskutieren wir, diskutiere ich die Fragen, die hoffentlich von Interesse sind für Sie. Im aufgeräumten Geist dieser Sendung, Weltwoche Daily on Tour, könnte man sagen, am 6. November geht's los in Riesa, Stadthalle Stern. Am 11. November sind wir dann in Karlsruhe, Badner Landhalle, am 17. November Leverkusen Scala Club, am 18. November Erfurt, das die Brettelsaal. Erfurt ist bereits ausverkauft. Und auch Riesa, da müssen Sie sich sputen, dass es noch Tickets gibt. Sie können sich anmelden, weltwoche.de/Vortrag, weltwoche.de/Vortrag. Ich freue mich auf Sie. Beschaffen Sie sich ein Ticket, weltwoche.de Vortrag. Ein schönes Inserat hier aus der aktuellen Weltwoche. Dann der zweite Hinweis, habe schon einmal getan, aber mache das mit Freuden noch einmal, mit Stolz und wirklich vorweihnachtlicher Vorfreude präsentiere ich Ihnen unseren neuen Adventskalender. Digital und analog in Zusammenarbeit mit dem Theologen Dr. Gottfried Locher, der hier zu Bildern und auch überraschenden Vignetten christliche Motive an jedem Adventstag abhandelt. Sie können dann über das Türchen einsteigen ins Digitale und werden dann sofort als Ihren neuen täglichen Begleiter und Freund den Gottfried Locher haben, der Sie einführt in die Schatzkammern dieser großartigen Adventszeit und Adventsgeschichten, die wir ja an Weihnachten vergegenwärtigen sollten. Nicht einfach aus Nostalgie, sondern weil so viel da drin steckt. Diesen Weihnachtskalender, den können Sie bestellen, den können Sie sich sichern zu Hause. Wir liefern Ihnen den Video-Adventskalender 2025, 25 Bilder über Kunst, Kultur, Philosophie und Religion, ausgewählt und präsentiert von Gottfried Locher für die Weltwoche in Zusammenarbeit mit Sonntagswort. Und ja, bitte bestellen Sie sich diesen Kalender. Schauen Sie bei uns auch auf der Website nach. Die entsprechenden Adressen liegen dort vor und können abgegriffen werden. Ich bringe Ihnen hier sogar schon die entsprechende Internetregistratur. Sonntagswort.com/Adventskalender, sonntagswort.com/Adventskalender, hier in Blau sehr schön sichtbar. Was sind die Themen? In der Schweizer Ausgabe habe ich zuerst davon gesprochen, dass US-Präsident Donald Trump die USS Gerald R. Ford, einem Flugzeugträger, in die lateinamerikanischen Gewässer geschickt hat. Der Adressat Ziel ist Venezuela. Und mit dieser Aktion betreibt Donald Trump klassische Großraum- und Einflusssphärenpolitik. Das ist sozusagen der Wink mit der Freiheitsstatue oder der Wink mit einer schwer bewaffneten Freiheitsstatue, dass er da die Südamerikaner und insbesondere die Venezolaner daran erinnert, wer eigentlich der Chef ist da in diesen amerikanischen Gefilden. Das ist die Monroe-Doktrin, die von den USA einmal dekretiert wurde. Das heißt, niemand darf sich da einmischen. Die USA sind der Chef in diesen Gebieten. Ich weiß, das darf man eigentlich gar nicht. Das ist doch illegal. Das ist doch gegen das Völkerrecht. Wir haben jetzt 3 Jahre lang gehört, dass wenn das die Russen machen, wenn sie sagen, unsere Einfluss, unsere Sicherheitssphäre ist bedroht und sie sich dagegen wehren und vielleicht sogar mit besserem Grund wehren als jetzt die Amerikaner mit ihren Flugzeugträgern. Denn ich glaube nicht, dass sie mit ihren Flugzeugträgern ein paar Kokainraffinerien in Venezuela belagern wollen. Venezuela ist ein rohstoffreiches Land. Venezuela ist ein Land, dessen Bodenschätze die Amerikaner lieber für sich beanspruchen möchten, als dass man sie abdriften sieht, weggeschifft sieht in Richtung Russland oder China. Und jetzt geht das los. Und das Bemerkenswerte ist auch das Heuchlerische an dieser ganzen Geschichte, dass gegen Russland ein riesiger Aufschrei tobt, dass es heißt, das sei absolut ein Skandal, kolossales kolossale Bösartigkeit, wenn ein Land da mit dieser Großraumallüre auftrete. Wir sehen an diesem Beispiel einfach, willkommen bei der Wirklichkeit. Diese Geopolitik war nie weg. Sie war vielleicht etwas schwieriger zu erkennen unter dem Zuckerguss all diese gutmenschlichen Verlautbarungen und Beschwörungen. Aber am Ende des Tages, Großmächte schauen und verteidigen auf ihre Reviere. Das machen sie. Das machen die Russen, das machen die Chinesen, das macht übrigens auch die Europäische Union. Großmacht in Anführungszeichen, aber die setzen auch ihre Interessen durch, setzen auch Daumenschrauben an. Die Amerikaner machen es auch. Wenn es die Russen machen, dann ist es ein Verbrechen. Wenn es die Amerikaner machen, gibt es bestenfalls ein Gemurmel und ein Gemurre. Im Moment hören wir überhaupt nichts Kritisches. Und das ist eben interessant, weil die gleichen Medien mit ihren Argumenten, die sie da gewissermaßen als spitze Klingen Richtung Moskau, Richtung Putin gestreckt haben, müssten jetzt ja konsequenterweise auch dieses Verhalten anprangern, machen sie nicht, was ihnen einfach zeigt, dass sie misstrauisch bleiben müssen, dass da es einfach an, da fehlt es an Ausgewogenheit. Staatsschutz ermittelt, Auto von AfD-Politiker abgebrannt. Ist doch ein Skandal. Die schreckliche Alltäglichkeit, mit der Anschläge verübt werden auf Oppositionspolitiker. Und die Opposition, das ist immer eine Minderheit in einem Land, da dürfen sie nicht die relative Stärke nehmen. Eine Opposition, wenn sie um die 20% hat oder vielleicht sogar bald gegen 30% wie die AfD, hat immer noch 70% der Wähler gegen sich, ist also eine Minderheit. Und das zivilisatorische Niveau einer Demokratie zeigt sich darin, wie man mit den Minderheiten umgeht. Wenn zum Beispiel in Ägypten eine Wahl stattfindet, da kommen die Muslimbrüder an die Macht, dann lassen sie alle ins Gefängnis stecken, die vorher in der Regierung waren. Kommt dann nachher eine andere Regierung, vielleicht durch Militärputsch an die Macht oder möglicherweise durch Wahl, steckt sie alle Muslimbrüder ins Gefängnis. Das gleiche in Palästina, in vielen diesen Staaten, nicht in Israel, das ist eine Demokratie, aber eben das ist das Zeichen autoritärer Staaten, dass man die Minderheiten schikaniert, dass man die Minderheiten ins Gefängnis steckt, dass man die Minderheiten verbietet, dass man die gar nicht zum Zug kommen lassen will. Und was mir auffällt, was mich auch stört, ist diese heimliche Komplizenschaft, beziehungsweise die doch sonst so moralisch wachsamen, woken Journalisten müssten doch viel, die Deutschen, müssten doch viel entschiedener das an den Pranger stellen. Aber indem man eben dauernd auf diese AfD eindrischt, indem man sie als Nazi-Partei verunglimpft und so weiter, schafft man natürlich auch eine Atmosphäre, in der es fast schon ein Kavaliersdelikt, wenn überhaupt ein Delikt ist, so ein Attentat zu verüben. Grauenhaft, wie das hier verhandelt wird. Stellen Sie sich mal vor, AfD-Anhänger würden dabei ertappt, wie sie das Auto einer grünen Politikerin oder eines bürgerlichen CDU-Politikers abfackeln, dann haben sie zwei Wochen lang Debatten und in allen Talkshows geht's los. Das ist einfach die Unausgewogenheit. Auch hier der Mangel an Sachlichkeit. Prinz Andrew soll auch seinen Marinerang verlieren, der tiefe Fall des Royals und die ewige Faszinationskraft der britischen Hocharistokratie. Hierzu nur ein kleiner Buchtipp. Ich habe die entsprechende Ausschweifung schon etwas länger gepflegt, da in der schweizerischen Ausgabe, in der schweizerischen Sendung. Evelyn Waugh, Wiedersehen mit Brightside, eine wehmütige Huldigung, auch ein nostalgischer Abgesang auf diese britische Adelsgesellschaft in ihren wunderschönen Landhäusern, in ihren Palästen, malerisch gelegen. Und dies einer der 100 Top-Romane in Großbritannien des letzten Jahrhunderts, gehört auf die All-Time-Bestenliste, ist von den Jurys und Kritikern hoch gefeiert, auch verfilmt mit Jeremy Irons. Es gibt ein Hörbuch, das Jeremy Irons, der berühmte Schauspieler, spricht. Hier die Rollen virtuos, alle verkörpern, rein durch die Modulation seiner Stimme. Das ist die schöne Buchausgabe, Taschenbuchausgabe des Diogenes Verlags, Evelyn Waugh, Wiedersehen mit Brightside. Ich habe darüber vieles gesagt, man kann ihn nicht weglegen, diesen Bestseller, dieses Werk, das während des Zweiten Weltkriegs geschrieben wurde und vom Schriftsteller, hochinteressant, in einem neuen Vorwort dann eben so eingeleitet wird, er habe sich eigentlich geirrt, seine Darstellung, sein nostalgischer Abgesang, sein Nachruf sozusagen auf diese Hocharistokratie, das habe sich als nicht sachdienlich beziehungsweise als dann richtig herausgestellt, denn die britische Aristokratie habe den Zweiten Weltkrieg besser überlebt, als er sich das hätte vorstellen können. Aber das Buch sage sehr viel aus über seinen Geisteszustand während des Zweiten Weltkriegs. Evelyn Waugh diente als Offizier und während einer Verletzungspause, während eines Verletzungsurlaubs, konnte er diesen Roman schreiben, der von Kritikern und Literatursachverständigen in den höchsten Tönen gelobt wird. Also die Adelsgesellschaft in Großbritannien mit ihrem eigenen Reiz und immer noch nachhallend in diesen Royals-Geschichten wie etwa Prinz Andrew. Wadefuhl-Aussage zu Syrien für eine Scheindebatte recht heftig. CDU und Regierung versuchen den Streit über die Rückkehr von Syrern klein zu halten. Ja, das ist halt auch das Dilemma in der deutschen Politik. Da ist es eben schwierig, nicht? Es ist eben nicht ganz so einfach, wie man in den Medien manchmal tut und wie vielleicht auch ich manchmal den Eindruck erwecke. Als deutsche Politiker brauchen sie extrem viel Rückgrat und Mut, dass sie nicht dauernd den Gutmenschen Glauben raushängen zu müssen. Und ein deutscher Politiker, ein Regierungspolitiker, zum Beispiel ein Außenminister, der hinsteht und sagt, so, ich war jetzt in Syrien, dieses Land läuft hervorragend. Alle Syrer, die wir jetzt in Deutschland haben, die können jetzt wieder nach Hause, die können wieder nach Syrien. Das ist irgendwie undenkbar, dass ein deutscher Politiker das sagt. Würde er das sagen, würde er natürlich international auch angeprangert werden. Es entstünde ein gewaltiger Aufschrei, er würde zusammenbrechen. Und diese Politiker schauen dann natürlich immer, das ist das Personal, das sie heute haben, die schauen dann natürlich immer auf die sozialen Medien, auf die Beliebtheitsskalen. Und was da fehlt, sind Politiker mit dem Mut zur Sachlichkeit. Die sagen, ja, ich war jetzt in Syrien, das hat sich beruhigt. Diese Regierung bemüht sich um sehr gute Beziehungen, also können die bei uns sich aufhaltenden Syrer jetzt nach Hause kommen. Und wir sollten doch versuchen, hier die wieder zurückzubringen, damit sie die auch in Deutschland erlernten Fähigkeiten beim Wiederaufbau ihres Landes fruchtbar zur Geltung bringen können. Das müsste ja möglich sein. Aber es ist eben bemerkenswert, dass in Deutschland sich sehr, sehr wenig Politiker, vor allem wenn sie in einer Regierung sind, überhaupt finden, die in dieser Art wirklichkeitsgetreu sprechen würden. Jetzt ist das vielleicht sehr einfach, hier in einer morgendlichen Nachrichtensendung das anzuprangern. Vielleicht steckt da irgendetwas dahinter, dass man einfach in einem Kraftfeld unterwegs ist als deutscher Politiker, dass man das gar nicht sagt, weil einfach der Gegenwind, die Druckwellen so enorm sind. Aber ich würde natürlich als Deutscher von einem Politiker erwarten, dass er hier eben Klartext spricht. Immerhin die Medien, sie versuchen hier etwas Gegensteuer zu geben, zum Beispiel Ulf Poschardt in der Welt, der deutsche Außenminister irrlichtert und der Innenminister Dobrindt mahnt, die Belastungsgrenze seit längerem erreicht. Jetzt, wenn wir uns etwas entfernen von dieser Diskussion oder von den einzelnen Positionen, die gute Nachricht ist, und ich bin ja immer krampfhaft bemüht in Deutschland, weil ja beim Thema Deutschland die Stimmung gleich im Keller ist, auch Lichtblicke zu sehen. Der Lichtblick besteht darin, dass sie heute wenigstens über solche Dinge reden. Wenn man es dann auch noch lösen würde, die Probleme, das wäre dann das höchste der Gefühle. Aber vielleicht darf man im Moment mit der deutschen Politik nicht zu viel erwarten. Das klingt jetzt sehr, sehr überheblich, ist überhaupt nicht so gemeint, sondern Ausdruck, wie man es hier halt sieht in der Schweiz. Hier steht die NATO bis hierhin und keinen Schritt weiter. Brigadegeneral Christoph Huber stellt die deutsche Panzerbrigade in Litauen auf zur Abschreckung gegen Russland. Ist das eine gute Idee, dass sich Deutschland gegen Russland militärisch mit der NATO dermaßen positioniert? Ich wage es zu bezweifeln, anerkenne allerdings, dass Deutschland als NATO-Mitglied das hier eben auch alles richtig machen will, dass eben Deutschland hier in einer nicht so einfachen Lage steckt. Ich wünschte mir natürlich hier eine andere, mehr auf Diplomatie ausgerichtete Politik oder zumindest eine Politik, die diese militärische NATO-Stärke verbindet mit Gesprächsbereitschaft, mit Diplomatie. Das ist ja das, was die Amerikaner machen, aber in Europa sehe ich nur diesen Moralismus. 2 Jahre Knast für eine Wahlkampflüge sind wenig durchdacht. Desinformation und alternative Fakten bedrohen die Demokratie, schreibt Denis Yücel in der Welt. Ja, bedrohen Desinformation und alternative Fakten die Demokratie. Ich zucke immer zusammen beim Wort Desinformation. Haben wir neuerdings ein Wahrheitsministerium bei uns, wie im Iran? Staatliche Stellen fühlen sich ja schon befugt und sogar gedrängt, hier eben die Information von der Desinformation zu trennen. Dabei wissen wir ja, dass die größten Fake News immer vom Staat kommen, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, Klima, Corona, auch Ukraine-Krieg, die absolute Einseitigkeit, die Propaganda, die natürlich auch unsere, die westliche Seite hier produzierte. Klar, im Krieg sind alle Kriegsparteien mit Propaganda unterwegs und eben auch im deutschen Journalismus sehen wir diese Rhetorik, findet Anhänger, ja, die Desinformation, die alternativen Fakten bedrohen die Demokratie. Nein, Zensur bedroht die Demokratie oder Leute bedrohen die Demokratie, die behaupten, sie würden die Wahrheit verkünden und alles andere sei Desinformation. In der Demokratie muss man möglichst viele Informationen zur Verfügung stellen, einen möglichst großen Wettbewerb in der Arena der Öffentlichkeit stattfinden lassen, in der Wettbewerbsarena der Informationen, und man muss auf die Mündigkeit des Publikums vertrauen. Und wir haben viel zu viele Gesundbeter und möchte gern Vorkoster, die sagen, nein, nein, wir dürfen dem Publikum das gar nicht zumuten. Das ist eine fürchterliche Arroganz, Geringschätzung, ja letztlich Verachtung des Lesers, des Zuschauers, des Nutzers, des Wählers. Und diese Pseudogesalbten bilden sich dann ein, sie hätten ein höheres Wahrheitsgespür. Dabei sehen wir, dass gerade Journalisten am empfänglichsten sind für Fake News, während die Zuschauer, die Leser, das sehe ich jeden Tag in den Foren, die sind viel näher an der Wirklichkeit dran oder oft viel näher an der Wirklichkeit dran. Also heute fühle ich mich zum Teil geradezu veranlasst, geradezu motiviert, zuerst einmal in den Leserbriefspalten zu lesen, was dort geschrieben wird. Und da bekomme ich viel differenziertere Sichtweisen als etwa in den Artikeln, die dann darüber stehen. Also nicht die Desinformation ist das Problem, das große. Desinformation ist auch ein Problem. Aber das Problem ist, wenn Staaten und Journalisten gegen Desinformation ankämpfen, dann wittere ich schon institutionalisierte Desinformation. Die Aufgabe des Journalismus, eine letzte Bemerkung, besteht meines Erachtens immer darin, die offiziellen Narrative zu hinterfragen. Das, was eben als staatlich beglaubigte, imprägnierte Information bezeichnet wird, da stecken eben oft auch sehr viele Desinformationen drin, manchmal brandschwarze Lügen. Und da müssen wir immer wieder dahinter leuchten mit dem berühmten Satz, sinngemäß hier wiedergegeben von Rudolf Augstein, ja, der Auftrag des Journalismus besteht darin, Wahrheiten freizulegen, die irgendwo unter der Oberfläche verschwunden sind, die aber zur Sprache gebracht werden müssen. Und die Wahrheit des Journalisten besteht eben darin, zu sagen und zu schreiben, was ist. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's. Einen wunderschönen guten Tag. Und spätestens in 24 Stunden sehen wir uns an dieser Stelle hier wieder bei Weltwoche Daily.